So, guten Tag.
Guten Tag.
Müssen wir irgendwas vorher klären?
Die nächsten zwei Male gibt es jeweils nur ein Kapitel.
Gut, schade eigentlich. Ich dachte, ich könnte dich zu zweien breitschlagen, aber die sind sehr lang, ich weiß wohl.
Und dann hätten wir schon wieder den zweiten Abschnitt durch, aber das wären 70 Seiten.
Ja, ich sag dir warum. Kapitel 16 ist so eins von denen, die ich so überhaupt nicht mag. Ich finde, das ist richtig gruselig, fies, gemein und überhaupt. Und dann hätte ich gerne 17 dahinterher gehabt, weil 17 ist eins von meinen allerliebsten Lieblingskapiteln. Aber ich verstehe dich und da muss ich da dann einfach mal durch.
Zum Grünen Engelturm. Ein Buchpodcast aus Ostenart. Mit Kaya und Sabrina.
Hallo Kaya.
Hallo Sabrina.
Kapitel 14. Eine Krone aus Feuer. Oder möchtest du noch irgendwas vorher an Hausmeistereien dazwischen schieben?
Nee, mir fällt im Moment tatsächlich nichts ein. Aber ich muss gleich was zu diesem Titel sagen. Ich hatte ganz böse A Song of Ice and Fire Vibes. Also alleine bei dem Lesen dieses Titels habe ich diese Szene im Kopf, wie Khal Drogo Viserys dieses Gold über den Kopf kippt.
Okay. Ich weiß schon, welches. Ja, nee, ich weiß, welche Szene du meinst. Ja, jetzt, wo du es sagst.
Ja, das war die erste Assoziation, die ich dazu hatte. So, aber ja. Falsches Fandom. Wir sind eigentlich in der völlig falschen Welt gelandet. Wir sind in Ostenart. Und wir sind bei Simon.
Der mal wieder
träumt. Magst du uns gerade mal erzählen, wo wir Simon, ja, vielleicht können wir erstmal gerade so, um unsere Hörenden auch wieder abzuholen, eben gerade rekapitulieren, wo wir waren. Und auch damit ich wieder so einigermaßen auf dem gleichen Stand bin wie du, weil ich springe ja in Ostenart in sämtlichen Zeitebenen hin und her, damit ich auch weiß, was ich jetzt erzählen darf und was nicht. Ich bin ganz uneigennützig.
Ja, ich versuch's mal, weil nachdem wir ja selber noch in der Gegend rumhüpfen von wegen Vorproduktion etc. pp. Und Instagram-Account noch zwei Kapitel, drei Kapitel vorher, macht's das auch nicht einfacher.
Nein, aber warum soll es dir anders gehen als mir? Nur bei dir ist die Gefahr, dass dir irgendwas rausrutscht, was nun so gar nicht, ne? Ja. Also was zeitlich nach dem ist, wo wir jetzt sind. Die Gefahr ist halt einfach stumpf nicht da.
Also, als wir das letzte Mal Simon gesehen haben, hatten wir uns auf jeden Fall schon von den Kanuk verabschiedet und die drei sind alleine unterwegs gewesen. Also drei, vier, wenn man Kantaka noch mitzählt. Ja. Also mit Kantaka vier und wir haben eine geheimnisvolle Nachricht aufgesammelt von einem Sperling, der von Vögeln angegriffen wurde. Ja. Und der Sturm ist hinter uns. Und da ist er auch immer noch.
So, und jetzt darfst du mit deinem Simon träumt loslegen. Also wir sind in der Perspektive von Simon. Das wird in diesem Kapitel auch mal wieder komplett so bleiben, während wir im nächsten Kapitel, das wir ja jetzt gleich auch noch besprechen werden, da springen wir mal nicht räumlich, sondern wir springen tatsächlich von einem Charakter zum nächsten.
Das wird auch sehr interessant.
Aber
ja.
Ja. Ich weiß.
Ja.
Aber da sind wir jetzt noch gar nicht. Wir sind jetzt
Nein.
bei Simon. So.
Genau, also Simon Doch. Träumt und er träumt diesmal von Cem Pferdeknecht und Ruben, die irgendwo auf dem Hochhorst sind. Also anscheinend hat er, Heimweh und bastelt das da irgendwie in seinen Traum mit rein, weil die Stimmen passen allerdings so gar nicht zu diesen beiden Leuten, die er kennt. Also ich habe eher den Eindruck, dass sich da Pyrates mit irgendjemandem unterhält.
Den Eindruck brauchst du nicht haben, das ist schon komplett so. Also Simon träumt, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst an die Szene, wo er da auch auf dem Heuboden gelegen hat und dann waren bei Cem und Ruben war dann noch Strupp dabei. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, das war ganz am Anfang im Drachenbeinthron, wo Strupp dann erzählt hat, was es mit diesem Schwert auf sich hat, glaube ich.
Das weiß ich nicht mehr. Ich weiß nur, dass Strupp irgendwie da beschlossen hatte, dass er nach Naglimund geht.
Ja, genau. Warte, das habe ich schon elektronisch bearbeitet. Das kann ich schon mal eben so nachgucken. Dann wollen wir mal gucken. wo haben wir denn unseren guten Schirmpferdeknecht? Menschen in Erkühnland auf dem Hochhorst. Ah, da ist es. Es ist Kapitel 11, ein unerwarteter Gast. Das ist die Szene, wo Simon auf dem Heuboden da liegt und Ruben, Schem und Strupp belauscht.
Okay.
Und jetzt haben wir da quasi so einen, ja, so ein bisschen so eine Rückblende. Quasi die gleiche Szene. Simon träumt davon. Aber was du schon sagtest, genau, es ist tatsächlich nicht so, dass sich Schem mit Ruben unterhält, sondern dass sich andere Personen in Simons Traum reinschleichen, beziehungsweise nicht Personen, sondern Stimmen. Und zwar zum einen richtig Prürates. Da brauchst du dir doch gar keine Gedanken drüber machen. Das ist doch garantiert Prürates. Also ich finde ja, alleine schon dadurch, dass Schem plötzlich in einem merkwürdig schnarrenden Ton spricht. Wenn einer mit schnarrender Sprache, ne? Also der einzige andere wäre Kadrach, der ja auch aus Hernestier kommt. Aber
ja, ich glaube, Simon sagt es ja später dann irgendwann selber, dass er die Stimme von Prürates erkannt hat.
Ja, und mit wem unterhält sich dann Prürates?
Das ist eine gute Frage. Ich hätte jetzt mal getippt, vielleicht irgendjemanden von der Roten Hand.
Ja, würde ich auch sagen.
Weil es muss eine männliche Person sein. Also damit fliegt Utoku als Möglichkeit raus und Iniluki ist sich, glaube ich, für sowas zu schade.
Wie kommst du auf männliche Personen? Oder andersrum, wie kommst du darauf, dass die Rote Hand aus Männern besteht?
Weil das bisher schon so klang, dass das jetzt eine männliche Person ist, das steht bei, zumindest in meiner Version eher so drin.
Tut's auch. Aber die Vorannahme, dass die Rote Hand nur aus Männern besteht, die würde ich mal vorsichtig, die stand noch mal nirgendwo.
Okay.
Das wird noch sehr, sehr lange dauern, bis das mal irgendwann aufgedröselt wird. Irgendwann, im letzten König. Also noch weit hin. Aber nur mal für den Hinterkopf. So. Okay. Und was will der Prürates jetzt von dem, naja, Menschen von der Roten Hand ist ein bisschen übertrieben, ne? Von dem Wesen von der Roten Hand, würde ich sagen.
Quasi die Möglichkeit haben, sich selber zu verwandeln, das zu lernen oder diese Gabe zu bekommen.
Steht da wirklich, sich selber zu verwandeln? Da steht, also bei mir steht, lehre mich die Worte der Ja.
Sehr kritisch.
Habe ich es auch überlesen. Ja, Entschuldigung. Entschuldigung. Ich meine es ja nur gut. 5 Euro ins Phrasenschwein, bitte.
Ja, gut. Lehre mich die Worte der Verwandlung. Ja, ich habe das irgendwie auch auf ihn selber bezogen.
Macht ja nichts. Es ist ja gut, dass wir drüber sprechen. Dass es also du findest ja so viele Sachen, die im Text zwischen den Zeilen, in kleinen Andeutungen, wie auch immer, irgendwo drinstehen, dann darf ich doch auch zwischendurch mal sagen, das gibt der Text jetzt aber so nicht her. Ich komme mir manchmal vor wie im Deutschleistungskurs, glaubst du? Hast du denn eine Idee, was...
Lass mich raten, du willst wissen, was, ob ich eine Idee habe, was diese Worte der Verwandlung sind.
Ja.
Prürates will irgendetwas oder vielleicht sich selber verwandeln, hätte ich vermutet.
Mehr kriegen wir darüber auch nicht zu hören oder zu sehen. Ne? Es ist halt.
Ich hätte jetzt tatsächlich eher darauf getippt, auf sich selber zu verwandeln, weil ja die rote Hand, also die Gestalten, ja auch nicht mehr das sind, was sie früher einmal waren. Deswegen gehe ich davon aus, eher sich selber zu verwandeln.
Okay. Du hast aber schon im Kopf, was dann so im nächsten Kapitel passiert.
Ja, deswegen bin ich ja mit meinem sich selber verwandeln auch gar nicht so weit weg, finde ich.
Aber Prürates, ja gut, okay, gut, alles klar. Also, es wird hier jetzt nicht näher erläutert, wir können ja nachher dann an der Stelle nochmal drüber reden. Aber so, wie findet die Rote Hand das denn, was Prürates da jetzt so fordert?
Dass er überhaupt irgendwas fordert, finden sie, glaube ich, nicht so witzig.
Ich glaube, die finden überhaupt generell Prürates nicht so witzig, oder?
Finde ihn, glaube ich, eher nervig. Ja. Aber sie scheinen ja trotzdem noch irgendwie zu brauchen.
Ja.
Aber andererseits kriegt er anscheinend dann seinen Willen. Und auch wenn dieses Wesen dann eben sagt, naja, aber jede Verwandlung hat so ihren Preis. Und es wird anscheinend dann doch eher schmerzhaft werden für Prürates.
Das ist halt der Grund, warum ich mir nicht so sicher bin, ob Prürates sich tatsächlich selber verwandeln will. Aber gut, da können wir dann, wie gesagt, gleich nochmal drüber diskutieren.
Okay. Ja, ich habe nur gerade überlegt, was dann sonst. Aber gut, das, wie gesagt, kommen wir später nochmal dazu. Pyrates besteht dann anscheinend darauf, dass er das trotz allem wissen muss. Und das ist dann auch so die Stelle, so langsam, wo Simon wieder aufwacht und sich dann über den Traum Gedanken macht. Wobei er da dann tatsächlich feststellt, dass es ja nicht nur ein Traum ist und auch selber noch vielleicht den Eindruck hat, dass da noch diese Verbindung zu Pyrates besteht. Was?
Stopp! Erstmal müssen wir doch nochmal auf die Krone aus Feuer zurück, oder?
Ja, stimmt. Die kam in dem Traum auch mit vor.
Ja. Also, ich finde das schon ganz interessant, dass Pyrates da halt sehr drum bittet. Der bettelt also wirklich, dass er dieses Wort der Verwandlung gezeigt, beigebracht, wie auch immer, bekommt. Und dann verwandeln sich ja diese beiden Personen, also Shem und Ruben. Die gehen halt in Feuer auf, es glüht und verbrennt. Und also ich finde das schon alles ein bisschen sehr, sehr gruselig. Ich finde, in Anbetracht der Tatsache, dass wir ja sonst auch immer auf die Titel der Kapitel eingehen, sollten wir das zumindest mal gerade erwähnt haben. Dass das da auch irgendwo direkt so drin stand. Ich habe es aber tatsächlich nicht unterstrichen.
Ja, das habe ich aber. Ruben warf in wildem Auflachen den Kopf in den Nacken. Eine Krone aus Feuer schien jäh um seinen Kopf zu lodern.
Danke. Bitte. Genau. Ne? So. Genau, und dann sind wir bei Simon und Simon wird wach und Simon macht sich seine Gedanken und ganz wichtiger Punkt, macht sich da auch Gedanken darüber, dass er sich ziemlich sicher ist, dass das nicht ein einfacher Traum war. Überlegt sich, wo das herkommt, ja. Und zieht da so eine Parallele zu dieser Verbindung zu Pyrates, richtig?
Mhm. Ja, also die scheint ja zwischen den beiden auch immer noch irgendwie zu bestehen.
Seit wann und woher? Kannst du dich erinnern?
War das die Steinigungsnacht, oder? Oben auf dem Berg.
Ich glaube schon vorher. Ja, vorher wäre es schon einmal fast passiert, als der unten in den Verliesen ist, wo Pyrates ihn fast entdeckt hatte und wo er von der Katze gerettet wird, weil Pyrates dann ja denkt, das war nur die Katze. Aber dann von der Steinigungsnacht, genau.
Binabik ist da auch wach geworden. Aber was ich ein bisschen schade finde, ist, dass Simon nicht die Chance ergreift, um Binabik überhaupt von diesem ganzen Traum zu erzählen. Weil er macht sich ja da so viele Gedanken drüber, da hätte er es ihm auch gleich erzählen können, da hätte er sich vielleicht das Ganze ein bisschen besser einordnen können.
Meinst du, dass Binabik da irgendwelche Ideen zu gehabt hätte? Ja, vielleicht hätte der gewusst, was Worte der Verwandlung sind.
Ja, und allgemein auch mit dieser, ich nenne diese Straße der Träume und allem, kennt sich halt Binabik dann schon besser aus als Simon.
Mhm. Ich glaube, der ideale Ansprechpartner, gerade wenn wir über Worte der Verwandlung reden, wäre ja tatsächlich Morgannis gewesen, ne?
Naja, aber das ist ja eher schwierig gerade.
Ja, ich weiß. Alles gut. Alles gut.
Und wenn es um Worte der Verwandlung geht, dann wäre die ideale Ansprechpartnerin eigentlich Geloe.
Ja, durchaus möglich. Wer weiß. Ja, nachdem Simon dann also wach geworden ist und da kurz mit Binabik gesprochen hat und auch so ein bisschen abgewiegelt hat, dass Simon sagt, nee, ist nichts und alles gut, weil Simon kommt sich da auch ein bisschen, ja, er denkt dann auch immer, ja, es ist nicht ganz normal, aber er kann auch nicht mit allem Kram immer gleich zu Binabik rennen, so ungefähr. Erfahren wir dann, dass wir eigentlich schon eine ganze Woche da in der nördlichen Öde unterwegs sind und sich unsere kleine Reisegruppe die Warnung aus diesem Fragment, was die von dem Sperling in Kapitel 12 war es, glaube ich, Vogelflug, gerettet haben, dass sie sich diese Warnung sehr zu Herzen genommen haben und eigentlich ohne Pause unterwegs sind, weil sie halt jetzt inzwischen so ein Gefühl haben, dass auch Eile Not tut.
Außerdem Sie wollen ja auch nicht unbedingt in diesen Sturm geraten, der hinter ihnen her ist.
Ja.
Weil ich glaube, Binabik ist der Meinung, dass wenn der Sturm sie einholt, dass er dann eine Dunkelheit mitbringt, die nicht so schnell vergehen wird.
Also weil es ja auch mal so ganz unter uns Pastorentöchtern gesprochen, der Sturm kommt von Nakiga, also von Norden. Der bewegt sich relativ langsam, aber er holt auf. Und dass das nicht so ein ganz normaler Sturm ist, darüber sind wir uns ja wohl auch einig, oder?
Ja.
Winter is coming. Falsches Film.
Ja, wollte gerade sagen, sind wir wieder falsch. Also sie sind dann, wie gesagt, schon eine Woche ungefähr unterwegs. Sehr eintönige Tage mit, ich glaube, Frühstück, Weiterreisen, abends vorm Lager aufschlagen noch, kriegt Simon noch Kampfeinheiten von Sludik aufgebrummt, dass er sich wehren kann.
Weitere Lektionen in Küchen, jungen Keile.
Schlafen und dann halt das Ganze nochmal von vorn.
Und dann im eiskalten Wind, es schneit zwar nicht, es fängt erst an dem letzten Tag, an dem wir sie dann also wirklich dann begleiten, fängt es dann an zu schneien und da kommt dann auch der Sturm. Ich stelle mir das ganz fies vor. Andererseits muss ich sagen, naja, wenn ich Pech habe, geht es mir im Februar so ähnlich.
Sollen wir dem mal nicht
frage ich mich wahrscheinlich auch. Frage ich mich wahrscheinlich auch, was habe ich mir dabei gedacht? Aber naja, das sehen wir dann.
Simon freut sich dann teilweise schon über den Bart in seinem Gesicht, weil der wenigstens ein bisschen wärmt. Und Ludik hat das Gefühl, er hat einen Troll irgendwo gesehen auf dem Weg. Aber diese Gestalt ist schnell verschwunden.
Mhm. Wir kriegen so ein bisschen eine Ahnung, wo wir uns befinden. Wir sind halt nördlich vom Aldi-Horte. Und da kreuzen sich dann auch zwei Straßen. Es geht auch ein bisschen um diese Wegkreuzung zwischen dem Weißen Weg und der alten Tumetai-Straße. Tumetai, erinnerst du dich, hatten wir ja in, ich glaube, der letzten Episode als eine der neuen Sithi-Städte kennengelernt. Im Eis versunken. Wir haben dann festgestellt, dass irgendwie alle diese Sithi-Städte mehr oder weniger nicht mehr existent sind. Das heißt, ja, sie existieren noch, aber sie scheinen alle nicht mehr bewohnt zu sein. Zumindest nicht die, von denen wir bis jetzt gehört haben. Und dieser permanente Winter, den der Schneekönig, wollte ich jetzt sagen, der Sturmkönig da aufkommen lässt, der hat halt auch dafür gesorgt, dass da oben, das war vorher schon sehr, sehr dünn besiedelt und jetzt ist da halt gar nichts mehr. Ja, und da ist es natürlich sehr merkwürdig, dass man da auch einen Troll, der einfach und alleine da rumläuft, sieht. Sludik hat ihn wohl gesehen, Binabik und Simon haben nichts gesehen, sind sich da auch nicht so sicher.
Und dann so langsam werden wir auch von diesem Schneegestöber eingeholt. Sie wollten eigentlich noch bis zu einem Wegkreuz kommen. Das schaffen sie an dem Abend aber auch nicht mehr, weil der Sturm einfach zu groß ist. Schaffen es da, glaube ich, nur irgendwo für einen behelfsmäßigen Unterstand.
Ja, also ich sag mal, in den ganzen Seiten passiert eigentlich nicht viel, außer nee. Dass es ist kalt, es ist stürmisch, es ist fies und wir reiten einfach immer weiter. Und das Ganze in Teds üblicher epischer Breite. Ja, er schreibt das schon schön, aber es gibt halt nicht so viel zu erzählen, finde ich. Noch nicht so viel, wo man sich so drüber unterhalten könnte, finde ich.
Ja, auf jeden Fall erreichen sie ja dann doch irgendwann mal so eine verlassene Siedlung, weil sie haben sich ja dann nicht für die Tumetai-Straße entschieden, weil sie davon ausgehen, dass die eh zugewachsen ist, weil sie ja nicht mehr genutzt wird, sondern für die zweite Straße, die die kreuzt. Das war, glaube ich,
der weiße Weg.
Ja,
genau.
Nachdem das früher auch eine Handelsroute war, entscheiden sie sich, den zu nehmen. Und da ist dann auch irgendwann der erste Ort erreicht. Und auch auf die Gefahr hin, dass der verlassen ist, sagen sie sich, naja, lieber schlagen wir da irgendwo unser Lager auf. Dann haben wir vielleicht halbwegs ein Dach über dem Kopf, als wieder irgendwo in der Wildnis zu kampieren.
Mhm.
Nur ist der Ort anscheinend auch sehr verfallen.
Ja, und dann treffen wir diesen Troll wieder, ne? Oder eben nicht den Troll.
Aber diesmal sieht Simon ihn.
Mhm.
Macht dann auch die anderen darauf aufmerksam. Aber ich glaube, stellt sich recht schnell raus, dass es kein Troll ist, sondern ein kleiner Junge, der prompt wegrennt, bis Ludik ihm hinterherruft, woraufhin er dann doch mal stehen bleibt. Mich wundert bloß, dass in so einer verlassenen Stadt irgendwelche Kinder rumlaufen, so ohne Erwachsene.
Ja, nun, das ist diese Verwunderung geht ja noch ein bisschen weiter, ne? Also, ja.
Ne? Wir kriegen auf jeden Fall raus, dass der Junge Vren heißt und wohl ein Hirka ist.
Was für diese örtliche Gegebenheit ein bisschen merkwürdig ist, denn Hirka gibt es eigentlich eher in den großen Städten und in den südlichen Gebieten der Thrithinge. Also da kommen die Hirka wohl vor. Das ist wohl auch so ein fahrendes Volk, das auch sich sehr gut mit Pferden auskennt und auch mit den dunklen Haaren besticht. Und ja.
Hm? Aber die hatten wir bisher noch gar nicht, oder?
Hirkas?
Mhm.
Ich glaube so in irgendeinem Nebensatz oder so vielleicht schon mal. Aber nee, ich glaube nicht.
Okay. Was sie aus dem Jungen rauskriegen irgendwie ist, dass er irgendwie bei Skodi wohnt. Und das ist wohl ein Rimmers-Name und ein Frauenname. Also hoffen sie, dass da vielleicht irgendwo die Mutter oder irgendeine erwachsene Person zu finden ist und lassen sich, nehmen den Jungen mit und lassen sich da, glaube ich, von ihm ein bisschen führen durch diese verlassene Stadt.
Ja, das ist halt alles so ein bisschen merkwürdig, ne? Also vielleicht sollte man nochmal erwähnen, dass Vren so, Simon schätzt ihn wohl so auf 7 oder vielleicht 8, so wie er sich so gibt, ein bisschen älter vielleicht sogar. Er spricht tatsächlich einigermaßen Westerling. Sludik hat ja erst versucht, ihn auf Rimmerspack anzusprechen. Dazu sollte man vielleicht noch sagen, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich meine tatsächlich, dass Hürka auch irgendwie eher zu den kleineren Völkern zählen, also die generell eher nicht, durch nicht so eine große Körpergröße bestechen. Also nur so, damit wir mal so einen ungefähren Anhaltspunkt haben, wie alt Vren ist. Und Simon nimmt ihn dann mit zu sich auf den Sattel und dann ergeht er sich da in irgendwelchen Fantasien, so nach dem Motto, wie ist das eigentlich, Kinder müssen noch Eltern haben und ob er mal Vater sein wird.
Also auch, dass ich mit 15, 16 noch keine Gedanken darüber machen und vor allen Dingen dann, wer dann die Mutter sein könnte. Ja, wer wohl?
Rachel, die kommt ihn in dem Zusammenhang, doch schießt die ihm doch durch den Kopf. Naja, gut, alles gut. Ja, aber er macht sich dann halt so Gedanken nach dem Motto, ja, irgendwie hat schon jeder einen Vater, klar, aber anscheinend hat auch nicht unbedingt jeder ein gutes Verhältnis zu seinem Vater. Das heißt also, er hat seinen eigenen ja nie kennengelernt. Miriamels Vater könnte für sie ja genauso gut tot sein. Was hat er da noch für Beispiele?
Sludik hat, glaube ich, kein gutes Verhältnis zu seinem Vater.
Mhm, genau.
Mina Bigs Eltern leben nicht mehr.
Mhm. Ja, wie gesagt, ich finde, das ist halt so ein Kapitel. Es gehört auch nicht unbedingt zu meinen Lieblingsteilen. Ich freue mich schon, wenn wir gleich im nächsten sind.
Ja, wie du sagst, es passiert halt nicht wirklich viel, außer dass sie jetzt dann da irgendwo durch die Stadt reiten.
Die Stadt
dann doch
dann halt
an einem Lagerfeuer eine Gruppe von Kindern finden, die da irgendwie rumtanzen. Man dachte mir, ja, wenigstens haben sie gute Laune, aber ich fand das auch ein bisschen seltsam.
Es ist allgemein schon sehr, sehr gruselig, was da so abgeht.
Ja, also allgemein, das ist eine sehr unangenehme Stimmung in dem Kapitel.
Spoiler! Wird bei Skodi nicht besser.
Ja, denke ich mir.
Ich habe es vorhin schon gesagt. Ich freue mich, wenn wir das Kapitel oder auch dann das nächste hinter uns lassen können. Aber gut, es zählt nicht so wirklich zu meinen Lieblingsteilen. Aber da müssen wir jetzt durch, oder ich?
Willkommen.
Also, es stellt sich raus. Skodi ist eine Rimmersfrau, die ist vielleicht ein bisschen älter als Simon. Und sie fällt auf vor allen Dingen dadurch, dass sie fürchterlich fett ist. Und die haust da in einem verlassenen Kloster mit unendlich vielen Kindern, aber keinen weiteren Erwachsenen. Und unsere Reisenden entschließen sich dann, so nach dem Motto, ja, jede Nacht unter einem geschützten Dach ist besser als eine Nacht draußen. Denn wir hatten ja davor das ein oder andere Mal auch beschrieben, wie die da ihr Nachtlager so aufschlagen. Also da irgendwelchen Windschutz flechten und sehen, dass sie da irgendwie einigermaßen aus dem Wind kommen. Ich glaube, die sind schon froh, wenn sie irgendwie feste Mauern um sich drum zu haben, damit der Wind nicht so angreift. Aber es ist schon eine ganz, ganz merkwürdige Stimmung. Es wird auch so, ja, Skudi hat Kinder von winzig klein, die hocken ja auf dem Schoß, schlafen teilweise auf ihr, weil sie halt wohl so fett ist. Andererseits haben die alle permanent Kohldampf und nichts zu essen, wo ich mich dann halt auch wundere und denke, wie kann die so fett bleiben?
Kriegen die Kinder nicht allzu viel ab.
Ja, und also es ist halt eine ganz merkwürdige Stimmung. Und dann und die Reisenden laden sich da quasi selber ein. Skodi ist da aber auch nicht abgeneigt. Dann wird das karge Mahl, was die da haben, so untereinander geteilt. Sehr skurril ist halt auch die Tatsache, dass die Kinder dann abends irgendwelche erfundenen Abenteuergeschichten erzählen und Skodi wohl diejenigen, die ihnen besonders gut gefallen, mit einem extra Leckerbissen belohnt. Was natürlich für die Kinder Ansporn ist, sich was auszudenken, was je verrückter, desto besser. Das muss ja alles gar nicht wahr gewesen sein. Aber diese Kinder, viel älter als Vren gibt es da niemanden. Bis auf Skodi.
Ja,
und die hat da halt irgendwie 10, 12 Kinder rumlaufen. Ja, also es ist schon alles sehr merkwürdig.
Ja, vor allen Dingen, also da hätten bei mir sämtliche Alarmglocken irgendwo geläutet, wenn die mir erzählt, von wegen ihre Eltern wollten sie nicht mehr. Also, dass vielleicht ein oder zwei Eltern vielleicht nicht die Eltern des Jahres sind und ihre Kinder zurücklassen, wenn sie auf der Flucht sind, das kann ich mir vielleicht noch erklären, aber so viele, nee, bei aller Liebe. Also an Binabigs Stelle wäre ich da wesentlich vorsichtiger gewesen. Ohne zu wissen, wie es weitergeht, hätte ich da irgendwie so, schießen mir der Rattenfänger von Hameln und Hänsel und Gretel in den Kopf.
Gucken wir mal, was sich da als wahr erweist. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Es ist gruselig, es ist fies, es ist kalt. Immerhin haben sie Feuer. Ich finde übrigens auch einen Satz sehr spannend, in dem, ich glaube, Sludig oder Binabig halt fragt, wo die denn das ganze Feuerholz her hätten. Und Skudi dann sagt, naja, das hat Vren schon letztes Jahr geschlagen. Und Vren ist ja mein, der macht ja alles für mich. Der ist ja nicht nur, der ist ja auch mein Koch und mein Metzger. Und ich denke, du, was, so ein Kind. Also irgendwie finde ich das schon sehr gruselig.
Ja.
Lange Rede, kurzer Sinn. Irgendwann gehen sie dann halt alle schlafen. Die Kinder wuchten Skudi dann da hoch. Die muss wohl wirklich unglaublich fett sein.
Was mir aber vor dem Abendessen noch aufgefallen ist, sie holen ja noch ihre Sachen. Dass da Dorn sich mal wieder tragen lässt und so leicht ist. Also das Schwert scheint auch irgendwas zu wittern oder zu bemerken, dass irgendwas nicht mit rechten Dingen zugeht. Ja, unsere drei Gefährten, weil Kantaka ist ja irgendwo draußen unterwegs, die schlafen dann da halt auch ein. Und auch Simon fühlt sich irgendwie so schläfrig, wird dann aber irgendwann nachts wach, da hört er Binabig noch, der aber so fest schläft, dass er zur Abwechslung mal nicht wach wird. Weil jedes Mal sonst, wenn Simon irgendwelche Albträume hat und aufwacht davon, dann wird normalerweise Binabig auch immer gleich wach und ist als Ansprechpartner da. Aber diesmal ist es nicht so. Und das, obwohl draußen sogar das Heulen von Kantaka zu hören ist und Simon sich noch wundert, warum Binabig nicht nach dem Rechten sieht. Schafft es aber selber nicht so ganz aufzustehen.
Nee, ist da auch irgendwie schläfrig und kommt nicht hoch richtig und döst dann auch wieder weg.
Ja, und dann wird er nochmal geweckt und zwar von Skodi, die anscheinend irgendwie über ihm steht und ihm Sachen zuflüstert.
Ja, dich behalte ich, sagt sie ihm.
Ja, ich würde ihn mal erstmal fragen, ob er das überhaupt will.
Schon irgendwie ein bisschen skurril, ne?
Sie spricht dann allerdings auch von der Herrin Silbermaske und ihrem Gebieter Rotauge, die das schwarze Schwert haben wollen. Also ja, Skodi kennt wohl auch Utuku und denkt, dass sie von ihr dafür belohnt.
Ja, und die rote Hand.
Und so wie ich sie dann beim Weitererzählen verstanden habe, scheint sie ja irgendwie so eine Art Hexe zu sein. Und zumindest ist sie früher so als so eine bezeichnet worden.
In einem Absatz vorher noch. Ich werde dich von all deinen Träumen befreien. Ich kann das, weißt du? Ne? Und dann eine Hexe wäre sie, genau. Und dann erzählt sie mal so, wie das denn so kommt, dass ihre Eltern nicht da sind. Und das, finde ich, ist also mit so das Perfideste, was wir bis jetzt gelesen haben. Also es wird noch getoppt von Prürates, der den Hund zertritt, ja. Aber die eigene Mutter zu erstechen und dem Vater das Messer in die Hand zu legen, während der schläft, dann der sich dann halt daraufhin selber umbringt. Also das, finde ich, ist auch, also auf die Idee muss doch erstmal kommen. Wah. Und ich werde das singende schwarze Schwert an die Herrin Silbermaske übergeben. Und Simon versucht sich da auch wohl zu wehren, aber irgendwie kriegt er das nicht hin. Der kann sich nämlich nicht bewegen. Und er stellt halt auch fest, dass Sludig und Binabig auch nicht mehr da sind.
Die scheinen irgendwie weggebracht worden zu sein.
Ja, und damit verlassen wir Simon. Und dieses fürchterlich gruselige Kapitel. Ich finde das ganz grausig. Wirklich.
Ja,
ich
ist
mag
es.
Das nicht.
Ich verstehe. Aber weißt du, was das bedeutet, dass wir jetzt Kapitel 14 geschafft haben?
Nein.
Halbzeit.
Oh, echt? Oh, das ging aber jetzt flott. Wir haben doch gerade erst angefangen.
Ja.
Also so gefühlt, jedenfalls.
Also bei 28 Kapiteln ist 14 die Halbzeit.
Ja, okay. Können wir uns ja schon Gedanken über Staffel 3 machen. Ja, den Kapiteltitel haben wir geklärt, ne? Dann feiern wir mal heute jetzt hiermit offiziell Bergfest. Thank you.
Also, Kapitel 15, in Gottes Mauern. Überraschung, wir sind in der sankelanischen Edonitis.
Womit sich dieser Titel auch sehr einfach erschließt. Ich hatte das ja vorhin schon angedeutet, wir befinden uns die ganze Zeit in der sankelanischen Edonitis. Wir springen nur von einer Person zur nächsten. Und zwar auch teilweise wirklich in einem staccato-artigen Tempo, denn einerseits ist es ein Kapitel, was ich immer herbeisehne, weil da jetzt mal richtig Action ist. Andererseits ist es auch ein Kapitel, das ich immer mit einem weinenden Auge betrachte, weil wir Abschied nehmen müssen von liebgewordenen Charakteren. Aber der Reihe nach. Titel haben wir jetzt schon erklärt.
Aber dieses Kapitel hat so ein bisschen was von Schäfchen zusammenholen und zusammentreiben. Die bringen die jetzt wieder
an eine Stelle. Ja, das hatten wir ja beim letzten Mal schon besprochen, dass das so ein Punkt ist, wo dann die Gruppen an Personen, die miteinander unterwegs sind, wieder neu ausgewürfelt werden, weil die sich ja jetzt alle an diesem einen Platz eingefunden haben. Wir können das ja mal kurz rekapitulieren. Also wir haben in der sankelanischen Edonitis natürlich generell sowieso Vater Dinivan und den Lektor Ranessin, inklusive der Eskritoren, mönchischen Entourage, bla blub und alles, was dazugehört.
Naja, ist halt dann quasi befinden der Vatikan.
Genau. Dann befinden sich ja an diesem Ort Miriamel und Kadrach. Die Miriamel ist immer noch unterwegs als der Malachias verkleidet mit Kadrach zusammen. Wir haben Iskrim nur dort, der immer noch auf der Suche nach Miriamel ist, aber an diesem Punkt ihr halt schon echt verdammt nahe gekommen ist. Und wir haben natürlich das komplette Herrscherhaus aus Nabban quasi um die Ecke. Die sankelanische Maestrebis ist irgendwie, naja, Nabban ist auch übrigens auf mehreren Hügeln erbaut, damit wir dann wieder die Analogie zu Rom und Vatikan und so, ne? Dann, was wollte ich jetzt noch sagen? Jetzt habe ich irgendjemanden vergessen. Ach ja, und ja? Prürates war ja auf dem Anmarsch. So, und das ist jetzt so die, das ist Dramatis Personae von Kapitel 15. Und jetzt gucken wir mal, was Ted damit so macht. Der wirbelt das nämlich alles einmal so richtig durcheinander. Und wir beginnen mit einem richtig dicken, fetten Paukenschlag, nämlich dem Bankett am Vorabend von Lav Mansa. Lav Mansa ist am 1. Anitul. Also am 1. August. Das heißt, unsere Chronistin bekommt hier mal wieder ein sehr deutliches Datum, dass wir das zeitlich mal wieder ein bisschen einsortieren können. Und wir befinden uns in dem Standpunkt oder in der Sicht von Dinivan. Das ist halt hier unser Charakter, mit dem wir anfangen. So, und jetzt habe ich lange genug ausgeholt. Jetzt darfst du erzählen, was da alles so passiert in diesem Kapitel.
Also gut, die Chronistin stimmt zu, es ist der letzte Tag des Monats Tiaga, weil ich ja nicht weiß, ob wir hier auch solche Tage haben,
ja, okay.
30 und 31, deswegen der letzte Tag.
Gut, durchaus berechtigter Einwand.
Dinivan stochert in seinem Essen rum.
Oder in dem, was davon übrig geblieben ist.
Ja, lässt aber dann tatsächlich auch nicht abräumen, damit halt wenigstens irgendwas vor ihm steht. Wie du festgestellt hast, Benigaris ist auch da. Wobei der sich ja tatsächlich auch ganz schön in die Schranken weisen lässt von Lektor Ranessin. Also, oder auch Lektor Ranessin an dem Abend schon ganz schön Tacheles redet.
Der haut ganz schön auf den Putz.
Ja.
So, Benigaris, müssen wir ja nochmal ganz klar sagen, ist natürlich derjenige, der da einen Vatermord begangen hat, um in Nabban an die Macht zu kommen, um da herrschender Herzog zu werden. Das ist jetzt offiziell nicht bekannt. Es gibt nur Gerüchte, die das besagen. Aber diese Gerüchte sind natürlich auch Ranessin zu Ohren gekommen. Und du erinnerst dich ja sicherlich, dass beim letzten Mal, ich weiß nicht, wer es diskutiert hat, aber irgendjemand sagte, dass Ranessin da auch ein offizielles Statement abgeben wollte oder sollte, wie er jetzt zu dem Herzog von Nabban steht. Ich finde, man kann den Anfang dieses Kapitels sehr gut zusammenfassen mit dem typischen, ich sag mal, Dilemma zwischen Kirche und Staat. Mhm. Mischt sich die Kirche ein? Wenn ja, mit welchem Recht mischt sie sich ein? Der Staat findet das natürlich überhaupt nicht gut. Der sagt, die Kirche hat da nichts zu suchen. Während die Kirche aber aus ihren moralischen Gründen einfach sagt, wir müssen hier jetzt mal den Mund aufmachen. Also ich finde, Ranessin haut da richtig auf den Putz. Mhm. Das hätte man ihm gar nicht zugetraut.
Nee, ich glaube auch, Dinivan selber schluckt selber, weil er sagt, naja, er kennt ihn eigentlich auch eher als ruhig und zurückhaltend und nett, aber Ranessin kann schon anders. Wobei, dass er nicht so ganz ohne ist, das hatten wir damals, glaube ich, auch ganz am Anfang schon auch mitbekommen. Weil, ich meine, andererseits wäre er sonst nicht an der Position, an der er jetzt ist. Weil nur von lauter Nächstenliebe landest du da garantiert auch nicht. Jedenfalls muss auch Dinivan feststellen, dass sein Essen ein Eigenleben entwickelt und sich in irgendwelche Runen verwandelt, wo er von Pyrates etwas verspottet wird.
Etwas ist gut. Also ich finde, das ist auf mehreren Ebenen, dass Pyrates sich da über Dinivan lustig macht. Also zum einen ist es halt so, dass auf Dinivans Teller auf einmal Schriftrollenschwein steht, aus Krümeln und Olivenkernen. Mhm. Alleine das ist ja schon ein Schlag ins Gesicht. Und zum Zweiten, dazu kommt ja jetzt tatsächlich auch noch, dass Pyrates da auch definitiv sagt, hier, du kannst eigentlich gar nichts und ich habe hier sowieso alles im Griff.
Also sonst agiert doch Pyrates immer mehr aus dem Hintergrund, aber in dem Kapitel ist er sehr viel offensiver.
Du hattest irgendwann mal erwähnt, dass Pyrates ja immer mehr so in den Hintergrund tritt und dass das ja alles gar nicht mehr so Pyrates ist, sondern dass es eigentlich eher Elias ist. Und ich finde, hier ist so ein richtiger Turning Point. Hier sehen wir wieder, Pyrates wird zu oder ist jemand, der auch ganz aktiv Dinge anstößt, macht, in die Wege leitet. Ich glaube, der hat tatsächlich eigentlich nur wie so eine Spinne in ihrem Netz gesessen und auf den richtigen Moment gewartet.
Ja, gehe ich mit.
Gut. Nur weil du zwischendurch mal gesagt hast, ja, Pyrates, mit dem ist ja eigentlich gar nicht, ne? So.
Ja, das, also in dem Kapitel, da habe ich schon einige Male schlucken müssen, weil man dachte, okay, so war er bisher eher zurückhaltend, aber dieses Mal eher nicht. Also allein schon mit dieser Beleidigung, so frei nach dem Motto, ich kann das hier so nebenbei machen, schon nicht ohne.
Mhm.
Ich überlege gerade, ob das dann auch die Stelle war, wo wir dann auch definitiv erfahren, dass Pyrates früher im Bund der Schriftrolle war.
Du wolltest ja auf meine Nachfragen immer nicht sagen, ja, Pyrates könnte ja auch im Bund der Schriftrolle gewesen sein. Ich habe ja 5-mal nachgefragt, aber es hat dich ja überhaupt nicht beeindruckt.
Wir hatten ja immer nur von einem Hernistier geredet, nicht von beiden.
Und die Theorie, die ja auf dem Discord-Server dann so ein bisschen rumwaberte, dass aus jedem Volk einer in diesem Bund der Schriftrolle sein soll, fand ich ja auch sehr niedlich. Es spielte mir ja da auch sehr in die Karten. Aber, nun ja. Okay, ja. Also.
Brauchst du ja auch was, worüber du dich freust.
Ach, alles gut.
Ja, niemand erklärt?
Nein, also ich finde tatsächlich zum einen Teds Foreshadowing hier, dass Dinivan halt sich da Gedanken macht, was mit seinem Leben so ist und dass er begreift, was für ein schwankendes und zerbrechliches Rohr im Winde sein Leben war. Ihr habt das Kapitel alle bis zum Ende gelesen. Ich glaube, Dinivan überlebt das nicht so wirklich. Und das ist ja jetzt nur wenige Stunden, bevor er denn verstirbt. Und er macht sich halt auch Gedanken darüber. Ja?
Möchtest du was sagen? Ich hab dann noch nicht. Gleich.
Okay. Und dass Dinivan sich halt Gedanken macht, wann das Unheil seinen Lauf genommen hat, ob das tatsächlich der Moment war, als Pyrates zu den Schriftrollenträgern dazukam. Und ist sich darüber im Klaren, dass sie ihn wahrscheinlich viel zu spät ausgeschlossen haben. Ja, und jetzt habe ich einen Faden verloren. Jetzt musst du gerade kurz übernehmen.
Ja, Dinivan erinnert sich auf jeden Fall noch daran, dass er Nachrichten geschickt hat an Janauga und den Schüler Okekuks. Und glaube ich auch an weitere Leute, unter anderem die Waldfrau Geloi und den kleinen Tiamak. Ich glaube, die ein oder anderen Nachrichten kennen wir ja auch. Also zumindest, ich denke mal, dass die Nachricht, die sie, die Bina Big und Simon den kleinen Sperling abgenommen hat, dürfte die von Dinivan gewesen sein.
Ja, denke ich auch.
Die von Tiamak kennen wir ja auch bereits. Da hat es der Vogel ja auch nicht überlebt. Also das sind so, müssen so diese Nachrichten sein. Von wem wir es nicht wissen, ist von Geloi, ob da die Nachricht hier angekommen ist. Dinivan sieht auf jeden Fall noch jemand anders in der Tür stehen, durch die ganzen Dienstboten immer kommen. Ja, noch was zum Schriftrolle?
Ja, nee, zur Schriftrolle nicht, aber ich finde tatsächlich auch diese Gedanken, die sich Dinivan darüber macht, dass das hier jetzt ein Abend sein kann, der weitreichende Folgen haben könnte. Und dass er sich, ich weiß nicht, ob das jetzt an dieser Stelle ist oder vielleicht etwas später, dass er sich da auch so hinsetzt, so nach dem Motto, ich muss mir das jetzt gut einprägen, weil es könnte so ein Abend sein, der richtungsweisend ist für Ostenart. Und ich bin dann dabei gewesen und als alter Mann kann ich dann dem Maler sagen, nee, 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 so war das aber gar nicht. Das fand ich schon sehr niedlich. Was schüttelst du dein weises Haupt? Ja, das ist, so weit wird es nicht kommen, das wissen wir
Ja,
jetzt
genau.
auch schon, aber in dem Moment finde ich das schon sehr weitsichtig. Und ich sag mal, ich schätze Dinivan jetzt eigentlich als noch nicht so alt ein.
Nee, so zwischen 30 und 40, oder?
Würde ich auch sagen.
Also so in Anbetracht der Tatsache, an welche Position er sich gearbeitet hat, hätte ich das jetzt mal so vermutet.
Ja, und dann sieht er halt da an diesem Türbogen, glaube ich, Kadrach.
Was ich auch denke, was macht der da? Der verschwindet aber genauso schnell wieder.
Ja, und das ist dann der Moment, in dem der Lektor aufsteht und da mal so anfängt, richtig Tacheles zu sprechen. Du erinnerst dich an, also der fängt halt damit an, da so ein bisschen zusammenzufassen, was so in letzter Zeit los gewesen ist. Fällt dir Graf Aspides auf, der Gesandte vom Herzog Benigaris, und wo Benigaris ihm dann wieder so ins Wort fällt, so nach dem Motto Reichsgraf Aspides. Elias hat ihn zu meinem, auf mein Ersuchen zum Reichsgrafen gemacht. Erinnerst du dich an
Nein.
Aspides?
Tatsächlich nicht so gut.
Der war, als Leobardis von seinem Schiff runtergekommen ist, war das derjenige, der mit Benigaris da am Hafen war.
Ah, okay. Ja, dunkeldüster.
Das war Aspides Brevis.
Ja, allerdings, das ist so dieser Punkt, wo eben Rhaenys Benigaris in die Schranken weist, so frei nach dem Motto, wenn ich hier rede, bist du ruhig. Und ja, er sagt, die Mutterkirche wird doch trotzdem so ihren Senf dazugeben, auch wenn sie nicht gefragt wird oder wenn ihre Meinung nicht erwünscht ist. Und auch tatsächlich, Rhaenys greift Pyrates an. Wo ich mir dachte, wo ich auch gedacht, das hätte ich jetzt auch nicht erwartet, aber ich fand's gut. Auch Rhaenys sagt, ihr habt Türen geöffnet, Pyrates, die für alle Zeiten verschlossen bleiben sollten. Das ist ja ungefähr so das gleiche Bild, das Morgan damals hatte.
Ich muss jetzt mal gerade gucken, wo du bist, weil ich habe auch noch was, was ich da erwähnen wollte. Hast du das gelesen? Eine Welt, die Ungewissheit eines Gottes, den man nicht sehen kann, durch die Gewissheit eines schwarzen, feurigen Geistes ersetzt, der auf der Erde lebt, im Herzen eines Berges aus Eis. Also Ranessin scheint schon ziemlich genau zu wissen, was da auf der Welt in Ostenart gerade so abgeht. Das ist schon, naja, so ein bisschen verklausuliert, aber übersetzen wir es mal auf, dass wir es alle verstehen, der weiß auch über Ineluki Bescheid.
Ja.
Und ich glaube, das war noch, bevor er Pyrates direkt angegriffen hat. Ja, das war davor noch. Ich habe es jetzt gerade gefunden. Aber er greift halt ziemlich genau die gleichen Worte auf, die Morgan es damals auch gesagt hat. Und dass man, wenn man solche Türen aufmacht, sich seine Gäste nicht unbedingt aussuchen kann, das ist ja das, was Morgan es dann gesagt hat. Und Ranessin geht dann tatsächlich einen sehr drastischen Schritt und auch eigentlich meiner Meinung nach fast den letzten Schritt, den er als Lektor noch gehen kann.
Ja, sie werden alle exkommuniziert.
Ja, nicht alle. Pyrates und Elias.
Ja. Und diejenigen im Zweifelsfall, die auf deren Seite stehen und sie unterstützen. Wo ich mir gedacht habe, das ist auf jeden Fall mal ein Statement.
Aber was für eins. Kein Donnerschlag, kein Hornstoß des jüngsten Gerichts folgten den weithin hallenden Worten des Lektors. Nur der ferne Schall der Klavisglocke schlug die Stunde. Ja, wem die Stunde schlägt, ne? Ja, und Pyrates fühlt sich da natürlich zu Recht sehr angegriffen. Ja, und droht dann, dass Ranessin einen großen Fehler gemacht hat. Und verlässt den Speisesaal und ja.
Ja.
Dinivan glaubte, die Anzeichen einer entsetzlichen Katastrophe aus den verhallenden Schritten des Priesters herauszuhören. Rums.
Ja, warte mal. Das Krachen einer gewaltigen und endgültigen Feuersbrunst, die die Seiten der Geschichte schwarz versengen würde. Und was mir spätestens bei dem Abschnitt mit Miriamel aufgefallen ist und dann auch später dann noch bei Iskrim nur dann nochmal deutlich und dann habe ich nochmal zurückgeblättert. In jedem dieser Abschnitte ist von Kerzen und Feuer die Rede. War mir dann auch klar, dass es irgendwann das Brennen anfängt.
Ja, hast du denn aber auch tatsächlich gesehen, da kommen wir dann gleich nochmal dran, dass Pryrates auch ganz bewusst die sankelanische Edonitis dann anzündet?
Mhm.
Omen muss man Gerechtigkeit widerfahren lassen.
Ja. Also springen wir zu den nächsten Personen, nämlich Miriamel, die gerade ihren Mantel repariert, als es an der Tür klopft und Kadrach reinstürzt, dessen schweißnasses Gesicht im Kerzenschein glänzte. Und der möchte Miriamel lieber gestern als heute aus der sankelanischen Edonitis zerren und sie hier wegbringen.
Ja, aber Miriamel ist da nicht so wirklich von begeistert, weil sie traut Kadrach ja eigentlich nicht so wirklich, ne?
Aber wir sind da wieder bei diesem Thema. Kadrach könnte eigentlich schon längst aus dem Schneider sein, weil er hat das gemacht, wofür er bezahlt wurde. Warum ist er eigentlich
Er könnte längst über alle Berge sein, ne?
Ja, er könnte auch alleine flüchten. Aber nein, er hat noch so viel Verantwortungsgefühl und will Miriamel mitnehmen.
Miriamel fragt ihn so nach dem Motto, was willst du hier jetzt eigentlich? Was ist los? Warum schiebst du hier so eine Panik? Kadrach erzählt halt weiter, wir sind in Gefahr und wir müssen hier weg und überhaupt. Und Pryrates ist hier und Miriamel guckt ihn nur an und sagt, ja, und? Ich weiß, sie findet das halt überhaupt nicht schlimm. Ich glaube, die kann sich noch gar nicht vorstellen, zu was Pryrates alles fähig ist. Und wie wir ja jetzt wissen, hat Kadrach eine gemeinsame Geschichte mit Pryrates im Bund der Schriftrolle. Das heißt, Kadrach hat eine ziemlich genaue Vorstellung davon, was für ein Mensch Pryrates ist.
Ja, er sagt ja auch, ihr wisst sehr wenig über ihn und dafür solltet ihr dankbar sein. Miriamel besteht auf jeden Fall darauf, dass sie erst mit Dinivan darüber sprechen will, bevor sie hier irgendwo sang- und klanglos verschwindet. Ist ihm zwar nicht recht, aber ist halt wenigstens eine Möglichkeit, damit er sie vielleicht möglichst schnell da wieder rausbekommt.
Ja. Und auf dem Weg zu Dinivan und zu Dinivans Zimmer oder wie auch immer, wohin die da jetzt wollen, landen die auf so einer Galerie und Kadrach sagt Miriamel, jetzt schaut mal da runter. Ja, sagt Miriamel, was soll ich mir denn da angucken? Ja, sagt Kadrach, da unten die Männer mit den Fackeln. Ja, Miriamel, so, keine Ahnung wieso. Das ist Palastwache aus der sankelanischen Maestrevis. Also nicht aus der Edonitis, sondern vom Herzogspalast auf dem anderen Hügel schräg gegenüber.
Die immer noch, die da auch noch bewaffnet rumstehen, was eigentlich in der sankelanischen Edonitis auch nicht erwünscht ist.
Genau. Miriamel rafft immer noch nicht, was Kadrach wohl meint. Und Kadrach sagt ihr dann schließlich ganz direkt, also irgendjemand erwartet hier heute Abend noch Ärger.
Und warum ist Benigaris dann überhaupt noch da? Der könnte ja schließlich daheim in seinem Bettchen schon längst liegen.
Genau.
Springen wir zu Iskrimo?
Machen wir.
Der gerade sein Schwert schärft.
Das finde ich einen sehr schönen, niedlichen Exkurs. Also Iskrimo weiß halt nicht, was er sonst so machen soll und muss sich irgendwie beschäftigen. Obwohl er mit seinem Schwert ja eigentlich, seitdem er vom Hochhorst aufgebrochen ist, nicht viel gemacht hat. Das ist ja die meiste Zeit unter seiner Kutte wahrscheinlich gewesen oder in seinem Gepäck irgendwo. Ich denke mal eigentlich eher sogar unter der Kutte, weil so ein langes Schwert kannst du ja auch nicht einfach im Rucksack verstecken.
Und als ob ein Krieger sein Schwert so weit wegpacken würde.
Ja. So. Und du erinnerst dich an die Diskussion, die wir letztes Mal hatten, ob Iskrimio und Dinivan sich kennen, ne? Und hier steht es ja ganz direkt drin, dass Iskrim nur also nicht hoffte, den Lektor persönlich zu sehen, sondern dass er halt zu Dinivan gehen würde, weil der Sekretär des Lektors verfügte eben nicht über Wachen. Also ich denke, Iskrim nur kennt sicherlich auch Ranessin, aber die Wachen werden ihn nicht kennen. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob das so schlau wäre, sich da mitten vor das Gemach des Lektors zu stellen und rumzubrüllen, dass man der Herzog von Elvrizala ist.
Ich glaube, die halten
dann. Und da steht halt auch genau, dass der Priester Dinivan kannte Iskrim nur und schätzte ihn und dass die beiden sich dann halt so quasi auf dem kleinen Dienstweg einigten, dass Iskrim nur halt zu Ranes hingehen kann, um zu gucken, wo Miriamel steckt. Das war halt so der Plan von Iskrim nur. Und das wollte er halt nicht unbedingt mitten am Tag machen. Deswegen hat er jetzt bis abends gewartet. Und deswegen muss er sich halt mit seinem Schwert beschäftigen, weil, ja, jemand anderes, was willst du da machen? Und irgendwie musst du dich beschäftigen. Und ja, während Iskrim nur halt sein Schwert schärft, eine Dwerning geschmiedete Klinge übrigens. Was sagt uns das? Sagt dir das was?
Nee, gerade jetzt im Moment nicht.
Ich habe nachgeguckt extra. Im Anhang steht drin, Dwerninge sind Unterirdische.
Ja, okay.
Hilft dir das weiter?
Wir hatten da schon mal irgendwas. Also außer den Bucken, und das wird es ja wohl kaum sein. Wir hatten da so unterirdische Städte in Hernistier.
Mhm, gut. Ja. Gut, gut. Alles klar. Das wollte ich eigentlich hören.
Mhm. Gut, danke. Jedenfalls denkt er auch noch an den Vorabend einer Schlacht zurück, wo er sich Zeit verbracht hat mit König Johann damals. Und sich da anscheinend mit ihm unterhalten hat und Johann da anscheinend schon relativ erfolgreich war und Iskrim nur noch ein junger Rimmersmann.
Ja, und Johann erfolgreich war. Ich meine, der hat irgendwie 70, 80 Jahre auf dem Thron gesessen. Und da beschreibt ihn Iskrim nur jetzt, dass Johann da 50 war. Also da war der schon relativ lange Hochkönig. Da war der schon 20, 30 Jahre auf dem Thron, ne?
Ja, aber als es um das Thema Hellnagel ging und überhaupt um den Sieg über den Drachen Shurakai, da wollte Johann nicht mehr so viel erzählen. Oder auch, wie er überhaupt das Schwert bekommen hat. Da ist der König wieder etwas wortkarg geworden.
Ja, im Gegensatz halt dazu, dass er halt sehr viel erzählt hat von der Insel Varinsteen, wo er ja herkommt. Da war er halt eher freigebig mit seinen Infos, die er da so von sich gegeben hat, ne?
Ja. Iskrim nur macht sich dann auf jeden Fall auf den Weg, packt seine Sachen so weit weg. Ich glaube aber, das Schwert lässt er in seinem Zimmer, oder? Er geht nur noch mal kurz zurück, um die Kerze auszubladen. Wäre ja ungünstig, wenn der ganze Palast in Brand gesteckt wird von ihm.
Das übernimmt gleich jemand anders.
Mhm. Also spätestens da war es dann quasi die Holzhammer-Methode. Man dachte, okay, also wenn Iskrim nur jetzt schon so anfängt, dann brennt es da noch. Wir sind zurück bei Kadrach und Miriamel. Inzwischen schlägt die Klavesglocke die 11. Stunde. Die beiden scheinen sich in dem Studierzimmer von Dinivan zu befinden. Kadrach wird immer nervöser, während Miriamel das alles, glaube ich, ein bisschen gelassener sieht. Miriamel sagt, ja, er wird doch gleich zurückkommen. Er hat doch alle Kerzen brennen lassen. Ja, sie warten halt. Kadrach geht das alles nicht schnell genug. Auch wenn Miriamel feststellen musste, dass Kadrach wohl auch Türen aufbrechen kann. Sprich.
Nee, aufbrechen nicht.
Naja.
Also eine Tür ohne Schlüssel öffnen. Das finde ich ist ein bisschen was anderes.
Ja, mir fehlen nur gerade die Worte.
Alles gut. Aber Kadrach rechtfertigt sich dann damit so nach dem Motto, ja, ihr wolltet zu Dinivan und ich fand es eigentlich schlauer, dass wir in seinem Studierzimmer warten, bevor wir auf dem Gang rumstehen und uns die Wachen da rumlungern sehen, wo wir nicht hingehören. Das wirft ja auch nur wieder Fragen auf und eigentlich wollen wir ja schon weg sein und wir möchten eigentlich so wenig Aufmerksamkeit wie möglich erregen.
Ja. Miriamel macht sich's bequem, legt die Füße auf den Tisch. Sagt, sie traut Dinivan entschieden mehr als Kadrach. Da hat sie ja auch entschieden recht. Ja, Kadrach zieht auf jeden Fall Miriamel ein Buch über den Kopf. So, das ist bewusstlos.
Er greift zu drastischen Methoden, würde ich mal sagen.
Damit verlassen wir die beiden wieder und wechseln zu Lektor Ranissin und Dinivan. Der Lektor ist schon im Bett, will noch eigentlich ein paar Seiten lesen. Und das Gespräch zwischen den beiden klingt schon sehr nach Abschied. Also auch Dinivan, der noch den Ring des Lektors küsst und ja.
Ja, aber die Frage ist eigentlich, warum?
Ich glaube, dass in dieser kompletten sankelanischen Edonitis so eine komische Stimmung an diesem Abend herrscht. Also zumindest geht es mir in dem ganzen Kapitel so. Das macht schon alles den Eindruck, als würden wir uns gerade auf eine Katastrophe zubewegen.
Ich finde tatsächlich gerade in diesem Absatz einen Satz so durchaus bemerkenswert. Also Ranessin fällt halt auch auf, dass Dinivan sich ein bisschen merkwürdig verhält. Und Dinivan, ne, ja, ihr habt gerade den Hochkönig exkommuniziert. Das macht das diesen Tag nicht einigermaßen ungewöhnlich. Und dann spielen die sich so ein bisschen die Ping-Pong-Bälle hin und her, bis Ranessin dann aber schlussendlich sagt, wir müssen den Mund auftun, wenn das Böse sich zeigt, ganz gleich, ob Hoffnung auf Besserung besteht oder nicht. Mhm. Und das, finde ich, ist ein Satz, den kannst du durchaus auch mal auf alle anderen Zeiten übertragen.
Ja.
Punkt. Ohne weiteren Kommentar lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Und noch viel niedlicher finde ich dann danach, dass Ranessin, wohlgemerkt Ranessin, sich hinstellt und Dinivan fragt, ob es denn wohl noch irgendwie Hoffnung gibt. Dinivan stellt sich da erstmal dumm, so nach dem Motto, solange wir leben, gibt's Hoffnung und solange wir atmen und hin und her, ja, aber Ranessin sagt halt auch, ich weiß eigentlich, dass du da noch ein viel größeres Spionagenetzwerk zugange hast, als du das offiziell zugibst und deswegen halt auch die Frage, gibt es Hoffnung? Ja, aber es ist schon, du hast schon recht, das ist irgendwie so, Abschied stimmt schon. Ich war mir so gar nicht direkt aufgefallen.
Dinivan lässt ihn dann auch trotzdem alleine. Der Messdiener, der bei Ranessin anscheinend im Zimmer schläft, der wird dann noch darauf hingewiesen, dass er bitte die Tür verriegeln soll hinter ihm und keinen reinlassen. Und steht dann da vor dem Schlafgemach und da stehen noch 4 Wachen, die aber irgendwie komisch sind. Ich habe mir im ersten Moment überlegt, ob das überhaupt die richtigen Wachen sind. Nicht, dass es vielleicht wirklich irgendwelche von Benigaris sind, aber es sind die Wachen der sankelanischen Edonitis, die allerdings gar nicht reagieren. Die sind anscheinend irgendwie, ich sag jetzt mal, verzaubert. Und es taucht dann nämlich noch jemand anders auf, nämlich Pyrates. Der sagt, die schlafen. Die werden morgen früh auch nicht wissen, was passiert ist. Und solange Pyrates da ist, wird sowieso niemand hören, was in diesem Gang passiert.
Das erklärt tatsächlich dann auch, warum Miriamel und Kadrach, die ja in Dinivans Gemächern direkt nebenan sind, warum die auch nichts hören, ne?
Stimmt, weil das passiert
ja tatsächlich
zeitgleich.
Ja, genau. Es wäre halt tatsächlich eventuell etwas gewesen, was Miriamel einfacher dazu bewegt hätte, wegzulaufen, wenn sie das mitbekommen hätte. Aber sie hört ja nichts davon, ne? Und Dinivan versucht halt, Pyrates da so ein bisschen, ja, pro forma vielleicht nicht, aber ne, du wirst dem Lektor nichts Böses tun. Und Pyrates so verächtlich, ja, ja, und wer will mich daran hindern?
Du?
Du bestimmt nicht, genau.
Und tatsächlich versucht ja Dinivan, sich mit seinem Baum zu verteidigen, der sogar irgendwie auf Pyrates reagiert. Das hat mich tatsächlich auch überrascht, dass dieses ja, Symbol seines Glaubens so auf Pyrates reagiert, das ja auch irgendwie von innen heraus zu glühen scheint und das Holz irgendwie zu schwelen scheint. Und Dinivan versucht tatsächlich, Pyrates abzuhalten.
Funktioniert nur leider nicht, ne?
Weil Pyrates gebietet jetzt über die Worte der Verhandlung und dient niemandem mehr.
Ja.
Ja, was, aber ich finde, das wirkt jetzt schon so, als würde Pyrates sich verwandeln.
Ja. Ja, du hast recht. Du hast recht.
Es wirkt, alles gut. Ja, und die Frage ist, in was verwandelt er sich bitte? In irgendeine Art Monster oder so? Weil mein erster Gedanke war, wird er jetzt zum Balrog irgendwie?
Für mich klingt das nach einem, ja, Schatten, Nebel, irgendwas, jedenfalls nicht so ganz Stofflichem.
Der dringt ja anscheinend parallel dazu, dass er sich selber noch verändert und Dinivan körperlich angreift, ja anscheinend auch noch in seinen Geist ein.
Dinivan versucht sich da zu wehren. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es Pyrates auch nicht gelingt, in Dinivans Kopf zu kommen.
Nee.
Denn sonst würde Pyrates ja jetzt auch wissen, dass Miriamel hier ist. Und ich glaube nicht, dass er sich das entgehen lassen würde. Aber das bleibt ein bisschen im Dunkeln. Also so ganz explizit gibt der Text das an dieser Stelle nicht her. Und hier verlassen wir auch wieder Kadrach. Nein, nicht Kadrach, sondern Pyrates und Dinivan und gehen zurück zu Kadrach. Ich war mir bei dem Abschnitt davor nicht ganz sicher, der war noch aus der Perspektive von Miriamel, aber jetzt befinden wir uns tatsächlich in Kadrachs Kopf, ne?
Mhm, ja. Er geht ja nicht anders, weil Miriamel ist gerade bewusstlos.
Ja, gut, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das erste Mal ist.
Lass mich überlegen, aber ja, stimmt. Weil bisher hatten wir Kadrach immer quasi von außen gesehen. Weil er ja immer mit irgendjemandem unterwegs war.
Er ist jetzt auch mit Miriamel unterwegs, aber die ist halt dummerweise gerade mal bewusstlos. Ja.
Ja, er zerrt sie da aus diesem Schreibzimmer wieder raus. Da liegt eine Gestalt eines Priesters irgendwo am Boden, was wahrscheinlich Ginivan ist, der ja gerade eben das Bewusstsein verloren hat. Er hört auch aus dem Schlafzimmer des Lektors irgendwelche Schreie, was ihn dann erst recht dazu bewegt, Miriamel zu packen und wegzubringen. Kommt aber tatsächlich gar nicht mal so weit, weil er quasi gegen so eine Art unsichtbare Wand läuft.
Hoppala.
Ist kurz davor zu verzagen und aufzugeben, sagt sich dann aber selber, wer bin ich hier eigentlich? Und hat dann aber auch irgendwo die richtigen Worte parat, um diese Wand verschwinden zu lassen.
Dann hielt er die Handfläche in den Türbogen und sagte ein einziges leises Wort. Steht zumindest bei mir.
Ja, damit ist diese seltsame Wand verschwunden. Und er zerrt Miriamel ins nächstbeste Versteck. Auch, glaube ich, gerade rechtzeitig, weil hinter ihnen taucht Pyrates auf. Wundert sich kurz, warum denn diese Sperre weg ist. Schreit dann trotzdem irgendwas von Mord. Weil man muss ja den Verdacht von sich selber ablenken. Und das ist dann halt auch diese Situation, wo er dann eben die Fackel nimmt und die... Oder nie... So wirklich nehmen tut er die nicht, ne? Das macht auch eine Handbewegung.
Nee. Wir hatten ja vorhin schon ganz am Anfang dieses Schriftrollenschwein, hat er ja auch von Ferne, quasi telekinetisch, würde ich sagen, heißt das dann richtig,
ja,
in Gang gebracht. Und das macht er mit dieser Fackel jetzt auch, die dann auf einmal Funken sprüht und da quasi die Wandbehänge als erstes anzündet und da breitet sich das Feuer dann wohl relativ zügig aus. Und das ist halt auch, er fasst das gar nicht an, er macht da nur irgendwelche Gesten. Ich kann dir auch nicht sagen, ob das mit diesen Worten der Verwandlung jetzt zusammenhängt, dass das eine neue Fähigkeit von Pyrates ist. Könnte durchaus sein.
Schwierig zu sagen, weil allzu viel Zauberei haben wir bis jetzt eh noch nicht gesehen, aber dafür dann in dem Kapitel umso mehr. Und das ist eben auch diese Stelle, wo du vorhin gesagt hast, den Vorzeichen muss man Gerechtigkeit widerfahren lassen.
Ja, genau.
Pyrates ist auf jeden Fall mächtig stolz auf sich und verlässt damit den Schauplatz. Womit wir dann wieder bei Iskrimur sind, der auch hier ganz in der Nähe zu sein scheint, weil der hört dann, dass irgendjemand was von Mord schreit und denkt sich, ja klar, hier in der sankelanischen Edonitis wird bestimmt keiner ermordet. Naja. Kommt in den Gang, wo ein Priester auf dem Boden liegt, also Dinivan, rennt auch zu ihm. Aber da wird, glaube ich auch, weil er auch feststellt, dass ja die Wachen gar nichts machen, da muss auch Iskrim nur an schwarze Magie denken.
Dem wird auch klar, dass da auf einmal alles, also nicht alles mit rechten Dingen zugehen kann.
Naja, vor allen Dingen, wenn da ein Priester auf dem Boden liegt und die Wachen stehen davor und machen nichts, ist schon etwas sehr seltsam. Er hebt auf jeden Fall den armen Dinivan auf, der dann wieder ein bisschen zu Bewusstsein kommt und Iskrimur stellt da schon fest, lange macht Dinivan nicht mehr. Erste Gedanken gehen allerdings nur an Lektor Ranesin, woraufhin Iskrimur ins Schlafzimmer guckt und das sind mal ungewohnt brutale Worte für ein Ted Williams Buch, weil sonst... ja, es ist irgendwie ein bisschen seichter.
Du meinst, sonst wird das immer ein bisschen schonender dem Lesenden beigebracht.
Ja.
Ja, allerdings wird das auch nur in sehr kurzen Sätzen abgehandelt.
Reicht auch so.
Dass Lektor Ranesins Schicksal deutlich, also eindeutig wenig zweifelhaft ist und dass die Wände überall mit Blut verschmiert waren und die verstümmelten Überreste von Ranesin und seinem Diener kaum noch als menschlich zu erkennen waren. Und damit verlassen wir dieses Gemetzel auch wieder. Aber es ist schon ziemlich krass. Und das macht auch meiner Meinung nach die krasse Wirkung davon aus. Ich meine, wir hatten ja vorher auch schon blutige Szenen, wo auch jemand zu Tode gekommen ist oder Ähnliches. Aber nicht so
brutal.
Brutal, ja. Ach, ich freue mich, da kommen noch so schöne Sachen. Aber es macht halt wirklich, also ich finde im Gegensatz zu, mir heute habe ich tatsächlich ich mache eine Analogie zu A Song of Ice and Fire Tag, Im Gegensatz dazu ist es halt so, wenn dann sowas so krass kommt, fällt das auch einfach auf. Während es bei George R. R. Martin ist es ja immer krass, blutig, dreckig, schmutzig, alles. Und wenn Ted dann auf sowas kommt, dann hast du gleich echt das Gefühl, so muss echt deutlich mehr schlucken, finde ich.
Ja, das macht die, halt auch.
Ja, sowas wie das Toleranzniveau ist einfach ein ganz anderes. Also es wirft einfach nochmal ein viel dickeres Schlaglicht auf diese Szene, auch wenn sie eigentlich nur in drei Sätzen abgehandelt wird. Aber ich kann mir auch das sehr bildlich vorstellen.
Ja, ja. Da hast du so diese so Spotlight-mäßig die Bilder aus diesem Zimmer im Kopf und wieder raus aus der Szene, bitte. Ja, ich verstehe das.
Genau.
Ja, ich habe ja sowieso immer einen Film bei diesen Büchern mit im Hintergrund im Kopf laufen.
Ich bin tatsächlich froh, dass das noch niemand verfilmt hat, weil es kann nur schlecht sein. Weil in der epischen Breite, die würden es wahrscheinlich auch auf irgendwie drei Staffeln zusammenkürzen oder vielleicht vier. Das kann gar nicht gut sein. Aber gut. Ja, Iskrim nur verlässt halt Ranes ins Schlafzimmer wieder, geht zurück zu Dinivan, sagt Dinivan, ja sorry, aber Ranesin ist tot. Und rückt dann mit seinem wahren Anliegen raus und sagt, wisst ihr, wo die Prinzessin steckt?
Ja, die ist hier. Die heißt Malachias. Und er soll den Aufseher der Zimmer fragen. Und sie dann nach Quanitupul zu Pelippas Schüssel bringen. Denn dort ist Tiamak.
Genau.
Und er hat noch, Dinivan hat noch eine Botschaft für Josua. Und zwar dieses, ich fürchte, falsche Boden.
Ja, was ja das Gleiche ist, was er ja nun schon an Tiamak, glaube ich, geschickt hat und auch an Binabek, ne? Oh, also das mit diesen falschen Booten, da muss Dinivan wohl irgendwie irgendwas entdeckt haben. Morgan ist waren jetzt ja auch vor den falschen Booten.
Ja, Simon ja im Traum, ja. Außerdem kriegt Iskrim nur noch etwas für Tiamak mit. Und zwar die Kette mit der goldenen Schriftrolle und der Feder. Ja, und das war's dann mit Dinivan.
Ich finde, die Szene ist auch sehr grotesk, weil in dem Moment, als Dinivan verstirbt, das muss zeitgleich passieren zu der Stelle, an der Pryrates quasi die sankelanische Edonitis verlässt und da nochmal wedelt und damit diesen Zauberbann von den Wachen löst, die dann ja quasi im gleichen Moment anfangen, wieder zu sich zu kommen und völlig verdattert durch die Gegend blicken und überhaupt nicht verstehen, was da jetzt eigentlich passiert ist. Und das stelle ich mir auch ziemlich krass vor. Also du bist auf so einem Wachposten, irgendwann knipst dir jemand das Licht aus, du weißt von nichts mehr, dann kommst du wieder zu dir und auf einmal ist, also der ganze Palast steht in Flammen. Da hockt ein Mönch vor dir, ein anderer liegt tot am Boden. Hinter dir in dem Zimmer, was du eigentlich bewachen solltest, ist eine Riesenkatastrophe und ein völliges Gemetzel angerichtet. Und in deren Haut möchte ich jetzt nicht stecken.
Nein. Nein, garantiert nicht, nein.
Ne? Ich sag mal, sie können natürlich dann froh sein, dass solche Leute wie Iskrim oder so da vielleicht als Zeugen auftreten können und sagen können, die konnten gar nichts tun, aber Halleluja, du, das Kreuzverhör möchte ich nicht erleben.
Zumal ja wahrscheinlich deren erste Vermutung wäre, Iskrim nur war es. Weil der ist ja der Einzige, der hier gerade in der Gegend rumsteht.
Ja.
Ja.
So, Ende von Kapitel 15.
Wieder ein der Lieblingscharaktere weniger.
Einen nur?
Ja, nee, zwei, hast du recht.
Ranessin also, war schon. Ja, du meintest jetzt Dinivan, ne? Aber ich finde, Ranessin ist auch ein wirklich, wirklich, also auch gerade in diesem Kapitel macht er ja nochmal wirklich seinen Standpunkt deutlich, sagt, was er von dieser ganzen Welt hält, macht auch deutlich, dass er genau weiß, was da gerade in der Welt vor sich geht. Er weiß nur halt auch nicht, was er dagegen anderes noch machen soll und greift da zu seinem Ultima Ratio, zu seinem letzten Mittel, was er da noch in der Hand und im Ärmel hat. Ja, es wird nur leider nicht so besonders gut aufgenommen. Meine Frage ist jetzt tatsächlich, wie wäre dieser Abend ausgegangen, wenn Ranessin den König nicht exkommuniziert hätte? Das Problem wäre ja dann gewesen, Problem in Anführungszeichen, wäre ja dann gewesen, es hätte so ausgesehen, als wenn sie vor König Elias kuschen als Kirche. Und damit wäre ja auch niemandem irgendwas, hättest du auch nichts mit erreicht. Ne?
Ja, aber steht das nicht zur Debatte? Weil mit dem, was Ranessin alles wusste, wäre er ja so oder so auf Konfrontation mit Pyrates gegangen?
Ja, denke ich auch.
Also ich glaube, ja, diese Exkommunikation war schon ein krasses Mittel, aber wie gesagt, das Einzige, das er hatte. Und was anderes, glaube ich,
Und Ranessin macht ja auch dann in dem Gespräch mit Dinivan nochmal deutlich, als er dann sagt, Dinivan, tu doch nicht so, als wenn du nicht auch heimlich damit geliebäugelt hättest, dass ich ihn exkommuniziere, so ungefähr, ne?
Also, ich glaube, eine andere Möglichkeit gab es da gar nicht.
Ja, ja.
Auch Dinivan selber hat ja gesagt, dass er das Gefühl hatte, dass in diesem Moment eine Geschichte geschrieben wird.
Ja, so. Am Anfang dieses Kapitels hatten wir zwei Personen mehr. Wir haben jetzt Dinivan und Ranessin verloren. Wie geht's denn jetzt weiter? Kadrach ist mit Miriamel unterwegs.
Die müssen schleunigst weg. Die Frage ist nur, wohin?
Ja, aber sie haben doch eine klare Anweisung von Dinivan bekommen, oder nicht?
Sie?
Nee, hat sie nicht. Dinivan hat gesagt, bringt sie nach Qarnitubul.
Ja, Iskrim nur. Aber dafür müsste er erst einmal Miriamel haben, die ja jetzt selber nicht da ist. Also da wird ihm auch der Aufseher nichts bringen, weil er weiß ja nicht, wo Malachias hingebracht worden ist.
Ja.
Sofern, wie gesagt, Iskrim nur nicht gleich festgenommen wird, weil er gerade über einem toten Priester steht und der Lektor tot ist.
Mhm. Ach ja, ist das spannend. Ja, gut. Also ich gestehe tatsächlich, dass das eins von, also so traurig wie es ist, dass wir Dinivan und Ranessin verlassen, es ist eins von meinen Lieblingskapiteln. Ich finde das richtig schön. Es macht mir auch tatsächlich das Drumherum mit Skodi ein bisschen erträglicher. Gut, ja, Ende von Kapitel 15, ne? 15. Mhm. Ja, der Titel erklärt sich von alleine in Gottes Mauern. Zum nächsten Mal lesen wir nur ein Kapitel. Die Heimatlosen. Und ansonsten möchte ich diese Gelegenheit mal nutzen, um euch, da wir vorhin entsetzt festgestellt haben, dass es die letzte Episode ist, die voraussichtlich in 2025 rauskommen wird, möchte ich euch schon mal ein frohes neues Jahr und einen guten Rutsch wünschen. Ich denke, Sabrina wird sich dem anschließen. Allerdings kommt es mir gerade ein bisschen sehr komisch vor, weil wir in unserem Podcast-Raum Zeitkontinuum im Moment an 5 verschiedenen Stellen rumeiern. Also wir nehmen jetzt tatsächlich schon Ende November auf und diese Episode erscheint erst Ende Dezember. Das liegt aber daran begründet, ich weiß gar nicht, hatte ich das schon erzählt, dass wir nächstes Jahr wahrscheinlich im Frühjahr eine längere Pause haben werden?
Aber du kannst es ja jetzt nochmal erzählen, dann sind wir schon mal vorgewarnt.
Ja, genau, weil ich nämlich im kommenden Jahr, also in 4 Wochen quasi, wenn ihr das jetzt hört, werde ich so 6 bis 8 Wochen nicht im Lande sein. Und da hat sich für uns jetzt aufgrund von diversen Terminen einfach ergeben, dass wir so weit im Voraus produzieren konnten. Eigentlich wollten wir das gar nicht so gerne machen, weil es halt echt anstrengend ist, weil wir immer gucken müssen, wer ist jetzt an welcher Stelle im Buch. Aber damit ihr dann im kommenden Frühjahr, also im Februar und im März, nicht so lange ohne eine neue Folge dasteht, haben wir das jetzt genutzt und es wird dann hoffentlich so sein, dass die Pause nicht zu lang wird. Wenn das so bleibt, wie es jetzt ist, dann habt ihr maximal 4 Wochen Pause. Gucken wir mal. Das müssen wir dann verkaspern, wenn ich von meiner Reise wieder da bin. So, haben wir jetzt noch irgendwas zu sagen?
Nee, außer bewertet uns, wo ihr uns bewerten könnt. Schreibt uns gerne Nachrichten auf zgetpodcast@gmail.com oder Facebook und Instagram. Ihr kennt das Spiel, die Spoilerwarnung nicht vergessen, wenn ihr über irgendwas Zukünftiges reden wollt. Und ansonsten ist der ideale Punkt für Diskussionen unser Discord-Server.
Herzliche Einladung an dieser Stelle. Sabrina möchte sich jetzt sicherlich auch noch mit einem guten Rutsch anschließen und ich bin jetzt schon mal raus. Alles Liebe. Wir hören uns dann nächstes Jahr. Tschüss.
Von mir auch nochmal einen guten Rutsch und einen schönen Start ins neue Jahr. Tschüss.
brauchen wir jetzt eine Pause oder machen wir gleich weiter mit Kapitel 15?
Weiß nicht, brauchst du eine?
Nee, nicht wirklich. Jetzt ich freue mich jetzt auf dieses Kapitel. Ich bin froh, dass wir das hinter uns haben. Das nächste, das nicht dieses, aber das übernächste, das ist halt auch so ein schäbiges. Boah. Naja, gut. So.
Das wird dann halt die kurze Folge, oder was? Also, Kapitel. Nee. Ja, aber 70 Seiten sind schon eine Hausnummer.
Nein, ist alles gut. Ist alles gut. Wir haben das Thema abgehakt. Wir brauchen ja nicht mehr drüber reden. Punkt.